Schönen Donnerstagabend, das ist der Medizintalk auf der Bayernwelle. Mein Gesprächspartner ist der Chefarzt für Gastroenterologie, Hepatologie und interventionelle Endoskopie am Klinikum Traunstein, Dr. Björn Lieverenz. Wir wollen heute über neue Untersuchungen des Dünndarms mit motorgetriebenem Endoskop sprechen. Aber vorher wollen wir noch ein paar Worte über Ihre Person verlieren. Herr Dr. Lieverenz, Sie sind relativ neu am Klinikum Traunstein. Von woher sind Sie denn im Oktober letzten Jahres zu uns gekommen?
Ja, ich habe am 1.10.2020 hier am Klinikum Traunstein angefangen. Da gab es eine Chefarztstelle zu besetzen für die Abteilung Gastroenterologie und interventionelle Endoskopie. Da habe ich mich darauf beworben, weil ich in diesem Bereich sowieso schon schwerpunktmäßig tätig gewesen bin am Klinikum Bogenhausen in München und habe dann erfreulicherweise diese Stelle hier übernehmen können.
Und warum haben Sie sich entschieden, nach Traunstein zu wechseln?
Ja, mein Schwerpunkt ist interventionelle Endoskopie. Das bedeutet, dass man mit endoskopischen Techniken minimalinvasive Eingriffe durchführen kann. Das hat sich eigentlich erst in den letzten Jahren so etabliert. Das geht halt über die normale Vorsorgeuntersuchung hinaus, dass man Krebsvorstufen abtragen kann und eben sogar kleine Operationen durchführen kann. Das ist mein Schwerpunkt auch schon an meiner alten Wirkungsstätte gewesen. Und Traunstein hat traditionell diesen Schwerpunkt, sodass ich schon bevor hier die Stelle zu besetzen war, mich in diese Richtung mal orientiert habe. Die Region ist ja auch sehr schön. Und wie gesagt, das Spektrum, was hier zu behandeln ist, das passt zu meinem Schwerpunkt. Und so habe ich dann diese Stelle sehr gerne angenommen.
Sie haben ja auch einige neue Techniken mitgebracht. Welche sind es? Wie werden die eingesetzt? Und was kann jetzt am Klinikum Traunstein gemacht werden, was vorher vielleicht nicht so ging?
Ja, also ich habe immer versucht, das gesamte Spektrum der interventionellen Endoskopie abzubilden. Das war bisher in Traunstein hier noch nicht der Fall. Und so war es auch mein Ziel, dass man die Menschen dieser Region mit all ihren Erkrankungen, die man auf diese Art und Weise behandeln kann, auch hier vor Ort behandeln kann und nicht wegschicken muss. Und diese Techniken habe ich mitgebracht. Dazu gehört zum Beispiel eben die Abtragung von Krebsvorstufen im Magen und im Darm. Das sind spezielle, zum Teil sehr komplexe Eingriffe, die aber einem Patienten dann eine Operation ersparen können. Und auch andere Techniken, die sonst eine Operation erfordern würden, können auf endoskopische Technik behoben werden. Und ein spezielleren Schwerpunkt, den ich mitgebracht habe, ist die Untersuchung des Dünndarms. Auf das Thema gehen wir ja gleich noch genau ein.
Sie haben gerade von Krebsvoruntersuchungen gesprochen, die eventuell eine Operation ersparen können. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie funktioniert sowas genau?
Es ist ja so, dass der Mensch sollte ja eigentlich zur Vorsorgeuntersuchung gehen oder er stellt sich beim niedergelassenen Kollegen vor mit bestimmten Beschwerden und der stellt dann unter Umständen eine Krebsform fest, die noch in einem sehr frühen Stadium ist. Und früher musste der Patient dann oft operiert werden daran. Die Technik ist heute so gut geworden, dass man diese Frühstufen gut einschätzen kann und dann endoskopisch, wenn es das zulässt, auch abtragen kann.
Was bedeutet endoskopisch jetzt für uns Laien nochmal erklärt?
Endoskopisch heißt mit einem Magen- oder Darmspiegelungsgerät, das ist ein dünner Schlauch, mit dem man in den Patienten hineingehen kann, während er schläft. Und dann kann der Untersucher die Läsion, die gefunden wurde, feststellen, nochmal untersuchen und mit bestimmten Schneidetechniken abtragen. Der Patient bekommt hiervon nichts mit.
Und danach ist der Krebs weg?
Es ist im Idealfall weg, aber es setzt eben voraus, dass man diese Patienten, die sich für eine Operation nicht eignen, sondern eben für den endoskopischen Eingriff, genau herausfiltert. Dazu muss man ganz genau voruntersuchen. Das heißt auch bestimmte Ultraschallformen über den Körper, das nennt sich Endosonographie, durchführen. Und dieser Patient wird auch nicht einfach mal so aufgelegt und dann guckt man mal, ob man alles rauskriegt, sondern man sammelt die Befunde und stellt diesen Patienten dann mit seinen Befunden in einem sogenannten Tumorboard vor. Da sitzen alle Spezialisten drin, auch der Chirurg. Und gemeinsam entscheidet man, was ist das Beste für diesen Patienten und geht dann nach dieser Art und Weise vor.
Sie haben es gerade angesprochen, diese Spezialistenkonferenz beim Thema Darm. Was bedeutet das da ganz genau?
Ja, heutzutage ist es so, dass eine Krebsbehandlung nicht mehr nach Schema F abläuft, sondern für jeden Patienten ganz individuell. Individualisierte Medizin, so nennt sich das. Und das bedeutet, dass für jeden Patienten einzeln genau ein idealer Behandlungsweg gewählt wird. Und das heißt, auch alle Spezialisten müssen sich über diesen Patienten austauschen. Auch das war ein Schwerpunkt von mir an meiner alten Wirkungsstätte in Bogenhausen. Da habe ich das onkologische Zentrum als Koordinator geleitet und war im Darmkrebszentrum mit Koordinator. Und diese Tätigkeit habe ich hier jetzt übernommen, auch am Klinikum. Ich habe auch zum 01.01.2021 die Leitung des Darmkrebszentrums übernommen.
Ein Darmkrebszentrum, was ist das konkret? Wie darf ich mir sowas vorstellen?
Das Darmkrebszentrum ist ein, sag ich mal, virtuelles Konstrukt, was dazu dienen soll, einen Patienten maximal und optimal zu behandeln, so wie es für ihn gut ist. Und Dinge, die man im Leben häufig macht, das weiß jeder von sich, die macht man besonders gut. Und wenn es um das Leben des Patienten geht, und bei Krebserkrankungen geht es um das Leben, darf man nichts verschenken. Das heißt, der Patient muss sich für so eine Operation oder auch eine endoskopische Behandlung in einem Zentrum vorstellen, wo man sowas häufig und ganz präzise macht. Früher wurde der Darmkrebs auch gern mal in einem kleineren Krankenhaus operiert. Und das sollte heute eigentlich nicht mehr der Fall sein. Patienten mit Darmkrebserkrankungen sollen in einem Zentrum behandelt werden, denn da weiß man ganz genau, was man tut, kann es besser einschätzen. Und der Patient profitiert davon maximal, weil er deutlich besser aus der Behandlung herauskommt, in der Regel und im Idealfall geheilt.
Wer ist da dabei bei so einer Spezialistenkonferenz und was wird da alles abgedeckt, vor allem im Vergleich zu, wie Sie gesagt haben, früher, wo es dann in kleineren Zentren gemacht wurde?
Ja, früher war es halt oftmals so, der Patient kam, man hat in der Darmspiegelung gesehen, er hat einen Darmkrebs und er wurde operiert. Heute ist es in der Regel so, dass man den Patienten dann in einem sogenannten Tumorboard, eben einer Expertenkonferenz, vorstellt. Da sitzt der Chirurg drin, da sitzt der Gastroenterologe drin, da sitzt der Strahlentherapeut drin, da sitzt ein Onkologe drin, also einer, der sich besonders gut mit Krebserkrankungen auskennt. Da sitzt der Pathologe drin, da sitzt ein Radiologe drin, der die Computertomographie und die Bilder gemacht hat. Also tatsächlich wirklich alle Experten auf einem Haufen. Und es kann nicht einer daherkommen und sagen, ich kann es am besten und ich mache das jetzt, sondern man spricht sich untereinander ab und findet den besten Weg. Und das ist sehr schön, weil der Patient, dem kann man hinterher genau erklären, was man diskutiert hat und ihm ideal seine Behandlung vermitteln, mit gutem Gewissen, weil man weiß, er wird die beste Behandlung erfahren. Mhm.
Ich habe es vorher schon gesagt, wir wollen ja heute noch über die Untersuchung des Dünndarms speziell mit motorgetriebenem Endoskop sprechen. Was ist das für eine Technik?
Ja, einer meiner Spezialkenntnisse oder Fähigkeiten liegt in der Untersuchung des Dünndarms. Das mache ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Beim Dünndarm ist es einfach so, dass die Erkrankungen sehr selten sind und wenn sie auftreten, schwierig zu diagnostizieren und zu behandeln sind. Und da gab es im letzten Jahr die Einführung einer neuen Untersuchungsmethode, das sogenannte motorisierte Spiralenteroskop, mit dem man jetzt tatsächlich den gesamten Dünndarm in relativ kurzem Zeitaufwand untersuchen kann. Das war früher nicht so. Und diese Technik habe ich deutschlandweit mit etablieren dürfen und sicherlich auch die meisten Untersuchungszahlen auf diesem Gebiet. Und dafür habe ich hier am Klinikum Traunstein jetzt auch einen Schwerpunkt etablieren können.
Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, ich spezialisiere mich auf den Dünndarm und genau auf diese Methode?
Der Dünndarm ist, wie gesagt, ein Organ, was selten Erkrankungen hat. Jedenfalls Erkrankungen, die man endoskopisch suchen muss. Und er ist aufgrund seiner Länge von über 5 Metern sehr schwierig zur Untersuchung. Und die Techniken, die bisher eingesetzt wurden, die sind zeitintensiv, personalintensiv und man darf das auch ruhig mal so sagen, manchmal langweilig. Und da ist es so, dass man natürlich, wenn man anfängt in seinem Beruf, darf man oftmals auch die Dinge tun, die jemand anders nicht so gut macht, weil sie langweilig sind. So habe ich über viele Jahre diese Untersuchung mal durchgeführt und sie dann tatsächlich auch verbessern können, verfeinern können. Und mein Wunsch war es immer, dem Patienten mit einer besseren Technik in diesem Bereich schneller helfen zu können. Und das ist tatsächlich gelungen. Ich war in die Entwicklung dieser Technik mit eingebunden und freue mich sehr, dass diese Technik nun zu einer deutlichen besseren Patientenuntersuchbarkeit geführt hat.
Wie oft wird diese Technik denn schon angewandt im Moment?
Das variiert sehr. Es ist halt so, dass die Patienten, die den Verdacht auf eine Dünndarmerkrankung haben, in der Regel erstmal mit einer Kapsel untersucht werden. Eine Kapsel ist eine Kamera, die man schluckt und die rutscht durch den Dünndarm durch und macht die ganze Zeit einen Film. Und der wird hinterher ausgewertet und so kann man dann sehen, ob es in dem Dünndarm eine Erkrankung gibt oder nicht. Es wäre nicht gut, wenn man gleich mit einem Endoskop durch die 5 Meter Dünndarm durchfährt, denn Untersuchungen können ja auch Risiken haben. So macht man erstmal einen Film, wertet den aus. Das passiert zum Teil auch im niedergelassenen Bereich. Und früher war das Dilemma dann, man hat diesen Film gemacht, man hat was gesehen, aber man wusste nicht, wo schicke ich den Patienten jetzt hin? Wer untersucht mir diesen Patienten? Weil die Dünndarmuntersuchung selbst in spezialisierten Zentren nicht immer angeboten wurde. Und es hat sich dann rumgesprochen, dass ich diese Untersuchungstechnik anbiete, schon früher mit den alten Techniken und jetzt insbesondere mit den neuen Techniken, sodass ich natürlich viele Zuweisungen bekommen habe aus auch über die Grenzen von Bayern hinaus. Und dann kommt man auf hohe Untersuchungszahlen. Man muss sich das so vorstellen, dass in Zentren, die diese Technik einsetzen, Untersuchungszahlen von 25 Untersuchungen pro Jahr schon viel ist, weil es einfach nicht so häufig eingesetzt wird. Und ich konnte jetzt im letzten Jahr über 100 Untersuchungen machen. Das führt natürlich auch dazu, dass man in dieser Technik immer besser wird, wenn man sie häufig einsetzt.
Neue Untersuchungen des Dünndarms mit motorgetriebenem Endoskop ist heute unser Thema im Medizintalk auf der Bayernwelle. Schönen guten Abend, ich bin die Verena Fuchs und mein Gesprächspartner ist Dr. Björn Leverenz, Chefarzt für Gastroenterologie, Hepatologie und interventionelle Endoskopie am Klinikum Traunstein. Grüße Gott nochmal und fangen wir mal ganz generell an. Was ist der Dünndarm? Wie sieht er aus und welche Funktionen hat er in unserem Körper?
Der Dünndarm gehört zu den Verdauungsorganen und verbindet sozusagen den Magen und den Dickdarm. Der Dickdarm, in dem der Stuhl dann generiert wird, den man absetzt, und der Magen, in dem die Speise aufgenommen wird, wenn man sie gegessen hat. Und die Hauptfunktion des Dünndarms ist es, die Nahrungsbestandteile, Flüssigkeitsbestandteile aufzunehmen. Der Dünndarm ist viele Meter lang. Über 5 Meter lang und hat in der Schleimhautoberfläche kleine Zotten, so sagt es der Mediziner, sodass die Gesamtoberfläche, wenn man sie ausdehnen würde, die Größe eines Fußballfeldes hat. Und über diese große Fläche kann man natürlich sehr viele Nahrungsbestandteile dann auch aufnehmen.
Ist er denn immer 5 Meter lang oder hängt es auch von der Körpergröße ab?
Der Dünndarm ist immer so lang und er ist halt ein sehr weiches Organ und faltet sich in die Bauchhöhle rein. Der ist da so reingestopft, wenn man das mal so sagen will. Und das macht es eben auch so schwierig, ihn zu untersuchen, weil er natürlich lauter Kurven und Falten und Verschlängelungen hat. Und das ist bei der normalen Darmspiegelung, Magenspiegelung ja nicht der Fall. Da kann man einfach durchspiegeln, das geht einfach. Aber bei der Dünndarmuntersuchung geht das eben genau nicht.
Welche Dünndarmerkrankungen gibt es denn überhaupt?
Insgesamt sind Dünndarmerkrankungen seltene Erkrankungen. Man unterscheidet entzündliche Erkrankungen, bösartige Erkrankungen, es gibt auch Infektionserkrankungen und dann ganz seltene Erkrankungen, die auch angeboren sein können, genetische Erkrankungen, also vererbliche Erkrankungen, die sich im Dünndarm abspielen. Die häufigste, muss man sagen, die häufigste Erkrankung sind Blutungen im Dünndarm und Entzündungen, wobei auch Entzündungen bluten können. Also sind die Blutungen tatsächlich mit der häufigste Untersuchungsgrund.
Gibt es da eine Risikogruppe für Dünndarmerkrankungen?
Nein, das kann man nicht sagen. Es gibt jetzt keine speziellen Dünndarmerkrankungen, wo Menschen gefährdet sind. Man kann vielleicht sagen, dass es genetische Veranlagungen mal gibt für Polypenerkrankungen. Das sind so Vorstülpungen im Dünndarm oder eben auch entzündliche Erkrankungen. Aber das sind eher Seltenheiten.
Kann oder könnte ich dann so einer Erkrankung des Dünndarms vorbeugen oder könnte ich sie sogar vermeiden?
Nein, also es gibt keine Vorsorgeuntersuchungen für den Dünndarm, weil diese Erkrankungen eben nicht regelhaft und selten sind. Und das macht es ja auch gerade so schwierig. Weil der Dünndarm so selten Ort von Erkrankungen ist, muss man erstmal darauf kommen, dass das die Ursache sein könnte und diese Ursache dann auch finden. Das macht es so schwierig.
Wann ist eine Untersuchung des Dünndarms notwendig und wichtig?
Ja, ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Das betrifft jetzt einen Jungen und einen alten Menschen gleichersam. Der stellt sich mit Schwächegefühl beim Hausarzt vor. Ist immer schwach und er nimmt Blut ab und stellt fest, es fehlt der rote Blutfarbstoff. Und er hat alle Untersuchungen schon durchgeführt, eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung. Und man geht einfach davon aus, er verliert weiterhin das Blut und man weiß nicht, wo das ist. Und dann setzt in der Regel der Mechanismus ein, dass er eine Kapselendoskopie bekommt. Das ist eben diese Kamera, die durch den Darm durchwandert. Und wenn man da einen Befund sieht, würde man endoskopisch, also mit einem Schlauch, den Dünndarm untersuchen.
Sind das dann auch so die Symptome, mit denen die Patienten kommen, also dass sie sich schwach fühlen oder dass sie Blut verlieren?
Schwäche ist ein Symptom. Dann kann es auch sein, dass man Blut im Stuhlgang feststellt. Das kann ein Symptom sein. Und es gibt auch Menschen, die natürlich einen Verschluss des Dünndarms haben aufgrund einer Tumorerkrankung oder anderen Erkrankungen, die dann mit einem Darmverschluss, einem sogenannten Ileus, sich vorstellen. Das kann auch mal dramatischer dann sein. Oftmals ist es auch so, dass mir Patienten vorgestellt werden, bei denen aufgrund irgendeiner anderen Erkrankung eine Untersuchung gemacht wurde, zum Beispiel eine Computertomographie oder ein MRT, und da hat man zufällig am Dünndarm was gesehen. Der Patient hatte gar keine Beschwerden, aber man hat gesehen, da ist irgendwas und möchte das weiter abgeklärt haben. Das ist durchaus auch ein häufiger Grund, weshalb ich Patienten bekomme.
Die Untersuchung des Dünndarms mit motorgetriebenem Endoskop, die ist sehr neu. Wie wurde der Dünndarm früher untersucht?
Früher hat man den Dünndarm mit anderen Techniken untersucht. Die Dünndarmuntersuchung ist eine ganz junge Technik. Das gibt es eigentlich erst seit 2000 ungefähr. Und davor gab es diese Möglichkeit gar nicht. Davor wurde der Bauch aufgeschnitten und man hat reingeguckt, was da los ist. Und hat dann auch in den offenen Bauch mal mit einem Endoskop durch den Darm durchgespiegelt. Das war natürlich viel invasiver, als das heute möglich ist. Dann wurden Geräte entwickelt, die an der Spitze Ballone hatten, die man aufblasen kann, sich im Dünndarm einhaken kann und wie eine Raupe durch den Dünndarm durchziehen kann. Unheimlich zeitaufwendig, dauert zum Teil viele Stunden und ist aufgrund der technischen Gegebenheiten oft nicht erfolgreich. Also man kam gar nicht dahin, wo man hinkommen wollte, und für den Patienten auch deutlich belastender.
Und was ist der Vorteil bei der Untersuchung mit motorgetriebenem Endoskop?
Der Hauptvorteil dieser Technik ist, dass sie erheblich kürzer dauert. In der Regel unter einer Stunde, während die vorhergehenden Untersuchungen über zum Teil 3 Stunden gedauert haben. Das ist für den Patienten weniger belastend, deutlich weniger belastend. Er braucht ja auch weniger Narkose während dieser Zeit. Und das ist für den Patienten in der Regel auch spürbar nach der Untersuchung. Die haben meistens keine Beschwerden danach. Ein weiterer Vorteil dieser Untersuchungstechnik ist, dass das Gerät nicht so lang ist wie die alten Geräte und man kann wesentlich mehr Instrumente einsetzen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Polypen findet im Dünndarm, dann kann man diesen, gleich wenn man ihn sieht, vor Ort und Stelle abtragen und entfernen, und das war früher technisch nicht möglich.
Wie schaut denn so ein Gerät aus und wie funktioniert es?
Das Gerät ist wie ein Darmspiegelungsgerät, ein flexibler, dünner Schlauch. Der ist ungefähr so dick wie der kleine Finger eines Mannes und ist 1,80 Meter lang. An der Gerätespitze ist eine Spirale, die motorgetrieben bewegt wird. Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen schon mal gesehen auf einer Baustelle, wenn ein Bagger einen Pfahl einbringen will und so eine Schnecke in den Boden reindreht. Diese Technik könnte man vergleichen, nur dass diese Schnecke natürlich aus Gummi besteht und ganz sanft mit der Oberfläche des Dünndarms einhergeht. Und mit dieser Technik kann man ganz präzise in den Dünndarm reinfahren, sich vorwärts und rückwärts bewegen und den gesamten Dünndarm ausleuchten.
Wie wird der Patient auf die Untersuchung vorbereitet? Muss der da vorher schon ins Klinikum oder kommt er einfach morgens, Sie machen die Untersuchung und dann geht er wieder nach Hause?
Die Grundvoraussetzung ist schon, dass er nüchtern ist. Und in der Regel lasse ich sie auch vorbereiten wie für die Darmspiegelung. Weil ich muss was sehen, es muss sauber sein. Man muss also vorher eine salzhaltige Flüssigkeit trinken, die all das, was im Dünndarm eigentlich verdaut werden soll, herausgespült wird und man eine saubere und gute Sicht hat.
Ist denn diese Untersuchung schmerzhaft für den Patienten? Also vor Darmspiegelung, da hat man ja meistens ein ungutes Gefühl und meint, das könnte unangenehm sein. Muss ich denn vor so einer Dünndarmuntersuchung auch Angst oder Respekt haben?
Nein, der Patient spürt gar nichts, auch hinterher nicht mehr. Und das, was Sie gerade sagen, diese Angst vor der Darmspiegelung, dass es wehtut, auch die sollte in der heutigen Zeit nicht mehr sein. Man untersuchte früher mit normaler Raumluft und hat den Darm aufgeblasen und das tat dann hinterher schon weh. Jeder, der mal kräftig Blähungen gehabt hat, weiß, wie weh das tun kann. Und heutzutage sollte eigentlich an jedem etablierten Zentrum CO2 dafür benutzt werden. CO2 muss nicht auf natürlichem Wege rausgelassen werden, sondern das atmet der Körper normal ab und die Patienten wachen auf und spüren in der Regel keinerlei Beschwerden.
Wie läuft so eine Untersuchung in der Praxis denn dann ab?
Also der Patient kommt zu mir, wurde vorher gründlich aufgeklärt, was man vorhat und kommt an dem Untersuchungstag dann nüchtern und vorbereitet, wird im Untersuchungsraum aufgelegt, liegt in der Linksseitenlage ganz bequem, so stabile Seitenlage, dass er mir nicht wegkullert, wenn er schläft. Und dann spiegel ich das gesamte Organ durch. Der Patient bekommt in diesem Moment nichts mehr mit, weil ich ihn für diese Untersuchung schlafen lege.
Und was können Sie erkennen bei so einer Untersuchung?
Während der Untersuchung kann ich sowohl die Speiseröhre, den Magen und eben auch den Dünndarm mit untersuchen. Und ich weiß natürlich, wie eine normale Schleimhaut aussehen soll. Und mir fällt es dann sofort auf, wenn dort Veränderungen vorliegen. Die Auflösung der modernen Geräte ist so gut wie die besten Digitalkameras, die man sich vorstellen kann. Also absolut hochauflösend, fast bis in den mikroskopischen Bereich, sodass man selbst kleine Veränderungen genau sehen kann. Und ich gehe dann durch den Darm durch, Zentimeter für Zentimeter, und schaue mir das alles ganz genau an. Da ist es so, dass man dadurch, dass er mehrere Meter lang ist, kann man zum Teil recht schnell durchgehen. Man sieht mit diesem Endoskop gut. Und es fällt einem direkt ins Auge, wenn da was nicht in Ordnung ist.
Wenn Sie durch die Untersuchung dann eine Erkrankung im Dünndarm erkennen, was passiert dann?
Ja, eine häufige Ursache, die man sucht, ist eben eine Blutungsquelle, also wo jemand Blut verliert. Und da gibt es als harmlose Ursache und als häufigste Ursache oberflächliche Schleimhautgefäße, die aufplatzen. Und das ist gerade bei älteren Menschen, die Blutverdünnung einnehmen müssen. Das muss ja heutzutage, müssen das viele Menschen, führt das dazu, dass sie chronisch über diese kleinen oberflächlichen Gefäße Blut verlieren. Und das hinterfragt der Hausarzt natürlich zu Recht, wo bleibt das Blut? Und dann macht man sich auf die Suche. Und wenn man dieses kleine Gefäß dann sieht, dann kann man eine Verödungssonde darauf setzen, macht einen kleinen Punkt drauf und das Thema ist durch.
Gibt es noch andere Sachen, die Sie auch erkennen können und die vielleicht nicht gleich entfernt werden können?
Das gibt es auch. Wenn man zum Beispiel einen Tumor findet, und der ist zu groß zum Abtragen, dann nimmt man mit einer kleinen Zange eine Gewebeprobe daraus, schickt sie zum Pathologen. Und auch diese Patienten werden dann in der Spezialistenkonferenz vorgestellt, in einem Tumorboard, und man entscheidet, was ist die beste Behandlungsmöglichkeit.
Bei dieser Technik gibt es da noch andere spezielle Einsatzgebiete?
Ja, da gibt es zwei Techniken, die man erwähnen sollte. Zum einen gibt es in seltenen Fällen mal einen Dickdarm, der in der Vorsorge gespiegelt werden soll vom Niedergelassenen, der aufgrund seiner Länge, manche Menschen haben einfach einen überdimensionalen langen Dickdarm, nicht komplett eingesehen werden kann. Und auch diese Patienten werden dann gerne zu mir geschickt, weil es mit diesem Endoskop natürlich problemlos möglich ist, den gesamten Dickdarm zu untersuchen. Das ist das eine. Das andere ist ein ganz wichtiger Punkt. Patienten, die voroperiert sind am Darm, also Stücken vom Darm entfernt bekommen haben, die können unheimlich schwierig sein zu untersuchen. Und da gibt es Menschen, bei denen sind die Gallenwege an den Dünndarm angenäht worden, weil sie voroperiert worden sind. Und normalerweise, wenn man Gallensteine hat, Gallensteine sind ja eine Volkskrankheit, kann man diese mit einem normalen Endoskop aus den Gallenwegen entfernen. Menschen, die voroperiert sind, da kann man die Mündung der Gallenwege in der Regel auf diese Art und Weise nicht mehr erreichen, weil mehrere Meter Dünndarm dazwischen liegen. Und auch hierfür ist diese Technik ideal. Man kann an die neu geschaffene Mündung der Gallenwege hinfahren und dann aufgrund der Möglichkeiten dieses Gerätes Steine, was auch immer man dort findet, rausholen. Also das ist eine maximale Innovation. Das gab es in solcher Form bisher auch noch nicht.
Vielen Dank, Dr. Björn Leverenz, Chefarzt für Gastroenterologie, Hepatologie und interventionelle Endoskopie am Klinikum Traunstein. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Schönen Donnerstagabend noch.